Aber man kann mit diesen Mitteln nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Auch Atheisten glauben, weil sie ihre Sichtweise nicht können beweisen können. Wir sind manchmal wie so Frösche in einem Teich. So 5x5 Meter Teich. Und dann sagt irgendein Frosch, es gibt einen Ozean. Und dann sagt er, ja, kommt der andere Frosch und sagt, ja, wie sieht denn der Ozean aus? Und dann sagt er, ja, der ist gross. Und dann kommt der dritte Frosch in den Teich und sagt, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt keinen Ozean, es gibt nur den Teich. Und aus dem Teich gibt es das Ufer. Und je weiter du dich vom Ufer entfernst, irgendwann stirbst du, weil du vertrocknest. Aber einen Ozean gibt es nicht. Und der irgendein Frosch kann sich dann nicht vorstellen, wie gross der Ozean ist oder wie der aussieht, oder? Er kann vom einen Ende zum anderen sein ganzes Leben schwimmen und kommt nie am anderen Ende an. Wie gross ist ein Ozean für einen Frosch, der in einem Teich lebt von 5x5 Meter? Ja, die Frösche haben eine beschränkte Sicht. Und wir darum manchmal auch. Was für Zweifel gibt es? In dieser Box habe ich ein paar Zweifel drin. Gibt es einen Zweifel, der nennt sich Theodizee. Das ist ein Fachbegriff. Heisst eigentlich, wie kann Gott gerecht sein, wenn es so viel Leid in dieser Welt gibt? Warum lässt Gott all das Leid zu? Warum gibt es Naturkatastrophen? Ist Gott nicht allmächtig? Und wenn er allmächtig ist, ist er dann nicht liebevoll? Weil wenn er allmächtig und liebevoll wäre, wäre gäbe es sich kein Leid und keine Katastrophe. Das ist einer der allergrössten Zweifel dieser Welt. Die Zweifel sind verständlich, sie sind menschlich. Weil das ist genau so eine Frage, die unseren Horizont übersteigt. Wir können nicht sagen, es ist genau so und so aus diesen Gründen. Weil dass wir eine Welt haben voller Leid und dass es einen guten, liebevollen Gott gibt, das passt einfach nicht zusammen. Das passt nicht zusammen in unserer Welt. Wir können diesen Zweifel schlussendlich nie ganz ausräumen. Weil unser Horizont selber zu beschränkt ist. Es passt nicht zusammen in unserer Welt. Ich musste lernen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Die ist prägt von Tod, Zerstörung, von Leid. Und ich lebe als Christ nicht in einer, auf einer Insel von der Seligen, wo es einfach gut geht und super ist. Und nein, ich bin ein Teil von dieser Welt. Ich bin Teil von diesem System. Und das System geht so lange, bis die Welt erlöst wird in eine neue, vollkommene, leidfreie Welt. Aber es gibt noch andere Zweifel. Zweifel im Namen der Toleranz. Ein Satz, der unseren Zeitgeist prägt, ist, alles ist relativ. Es gibt keine richtige Wahrheit mehr, es ist alles relativ. Das Christentum ist einfach ein Weg von vielen. Und wenn es so viele Religionen gibt, dann muss man die alle irgendwie respektieren, tolerieren. Aber wahrscheinlich ist gar keine wahr. Weil die können unmöglich behaupten, dass das genau das Richtige ist. Und die Forderung von der Toleranz, andere Meinungen zu respektieren, ändert sich um in die Forderung, selber gar keine Überzeugung zu haben. Dann fragt man sich, ist das Christentum denn wirklich das Wahre? Ist wirklich das Christentum das Richtige? Ja, so Zweifel gibt es. Oder Zweifel im Namen der Kirche. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, Christen müssen der Erlöser aussehen, wenn ich an den Erlöser glauben soll. Er selber war nicht Christ, hat sich dagegen gewehrt. Und er hat gesagt, ja, Christen müssen doch die besseren Menschen sein. Wieso gibt es so viel Unrecht im Namen der Kirche? Wieso gibt es Krieg? Zerstörung? Hexenverbrennungen? Im Namen der Kirche. Inquisition und Kreuzzüge. Das sind die Argumente, die man immer wieder mal gehört. Aber es gibt auch persönliche Zweifel dann. Warum bin ich nicht besser? Müsste ich nicht besser sein als das, was ich bin? Oder Zweifel im Namen der Wissenschaft. Wie ist das mit Schöpfung und Evolution? Wie passt das zusammen? Passt es überhaupt zusammen oder ist beides falsch? Was sind eure Zweifel? Vielleicht einer von denen, vielleicht alle miteinander. Vielleicht irgendein Dritter. Etwas, was ich noch nicht gesagt habe. Und wir merken, die Zweifel bauen sich auf wie eine Mauer. Zwischen der Beziehung von Gott und dem Mensch stehen plötzlich ganz viele Zweifel da. Und man kommt nicht mehr durch. Wie geht Jesus mit Leuten um, die zweifeln? Ich möchte zwei Leute kurz vorstellen. Der Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer hat in der Wüste gelebt, hat im Jordan gelebt, hat die Leute getauft. Seine Botschaft war, Leute kehren um, weil das Himmelreich kommt näher. Und er hat gesagt, hey, es kommt einer nach mir, der ist grösser als ich. Der wird mehr tun als ich. Und dann eines Tages kommt Jesus zu ihm. Und der Johannes erkennt, hey, das ist jetzt der, wo wir darauf gewartet haben. Das ist der Messias. Und Jesus sagt, tauf du mich. Und Johannes ist dort ein bisschen am Zweifeln, ob er überhaupt das darf. Weil Jesus ist ja so viel grösser als er, ob er das darf. Und Jesus sagt, ja, du darfst das. Und dann tauft der Johannes Jesus. Und dann passiert das, was ich Sternstunde vom Johannes nenne. Weil der Himmel geht auf und der Johannes und alle anderen Leute, die draussen rumstehen, die hören die Stimme, die sagt, Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ist die Sternstunde von Johannes. In dem Moment ist er 100% überzeugt, das stimmt. Das stimmt, das ist richtig. Ich habe ihn schon vorher erkannt, dann habe ihn getauft und jetzt weiß ich noch viel besser. Jesus ist 100% der, wo wir darauf gewartet haben. Aber dann mit der Zeit, was im Leben, kommt Johannes ins Gefängnis. Er ist im Gefängnis und dann kommt er plötzlich ins Zweifeln. Stimmt denn das wirklich? Ist Jesus wirklich der? Ist es ein anderer? Und er lässt Leute zu Jesus schicken, wo er das fragt. Oder? Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Obwohl Johannes 100%ig mal sicher war, dass Jesus der Richtige ist. Aber in dieser Situation im Gefängnis ist es plötzlich nicht mehr. Und man sagt, ja, Jesus, bist du das? Kommt noch jemand anderes? Wieso handelst du nicht so, wenn ich das von dir erwarte? Und wie geht Jesus mit ihm um? Jesus gibt ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Das ist das, wo Jesus zum Johannes sagt. Und dann sagt er etwas zu all den Menschen, die gerade um ihn herum stehen. Er sagt, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes, den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Jesus verurteilt Johannes nicht für seinen Zweifel. Er weiß, hey, Johannes hat gerade eine schwierige Situation, er ist im Gefängnis. Und er spricht ihm eigentlich Mut zu. Hey, das stimmt. Und er sagt den Leuten, die um ihn herumstehen, hey, der Johannes ist gut, der ist gross, auch wenn er jetzt zweifelt. Das ist nicht so tragisch, Aber er zählt zu den grössten Menschen auf dieser Welt. Oder er ist der grösste Mensch auf dieser Welt. Und die zweite Person, das ist der Thomas. Der Thomas hat einmal Zweifel gehabt. Es ist doch ein bisschen bekannt, dass der Jünger von Jesus immer ein bisschen zweifelt hat. Er ist 3 Jahre mit Jesus umeinander gelaufen. Er hat gesehen, wie Jesus einfach einen Sturm beendet hat. Wie Jesus mit wenig Essen Leute ernährt hat. Und es ist noch viel, viel Essen vorig geblieben. Er hat erlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat. Er hat erlebt, wie Jesus Tote auferweckt hat. Und dann ist er sich ziemlich sicher gewesen. Mal, das ist sicher der Richtige. Und dann stirbt Jesus. Und Thomas ist alles andere als sicher. Und dann kommen die anderen Jünger zum Thomas. Weil alle Jünger haben sich versammelt, außer der Thomas, der war nicht dabei gewesen. Und dann scheint Jesus den anderen Jünger. Und dann sagen die Thomas, hey Thomas, wir haben Jesus erlebt, er ist im Fall auferstanden. Und der Thomas sagt, nein, das glaube ich nicht. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ja, der Thomas glaubt nicht, was er ihm sagt. Er muss es selber sehen. Und er muss es fühlen. Er muss es erleben. Und wie geht Jesus mit ihm um? 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede mit euch. Und dann sagt es dem Thomas, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, fordert er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus geht auf die Wünsche von Thomas ein. Jesus sagt nicht, ja Mann, du hast doch alles erlebt, du hast all die Wunder vorher erlebt, glaub doch. Wieso hast du nicht an mich geglaubt? Nein, er geht auf ihn zu und sagt, hey, glaub das. Und Thomas als Reaktion sagt, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, da du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also Jesus geht auf den Wunsch von Thomas ein. Er tadelt ihn ein bisschen. Aber was viel wichtiger ist, Thomas ist sich an diesem Punkt wieder 100%ig sicher sein, dass das stimmt. Er hat Jesus erlebt in dem Moment. Er hat nochmal eine riesengroße Sternstunde gehabt. An dem Moment ist er sich sicher gewesen. Ich glaube, der Thomas ist der weitgereisteste Apostel gewesen. Der Thomas ist eigentlich weiter gereist als der Paulus. Es ist einfach nicht so bekannt. Der Thomas ist bis auf Südindien gereist, quer durchs Land durch den heutige Iran und der Irak, Afghanistan, Pakistan und ist bis auf Südindien gekommen und hat dort das Evangelium verkündet. Jesus verurteilt das nicht für unsere Zweifel. Er nimmt uns an mit unseren Zweifeln und er kennt unsere Zweifel. Wie gehst du mit deinen Zweifeln um? Gehst du damit zu Gott? Legst du deine Zweifel vor ihn hin? Oder ist das gar nicht mehr möglich? Weil du so eine Mauer hast zwischen dir und Gott. Du einfach aufgebaut ist und du merkst, hey, ich komme da gar nicht durch. Beim Jubiläumsgottesdienst vor 2 Wochen haben wir ein Zeugnis gehört von einem Studenten, dem sein bester Freund ist bei einem Autounfall gestorben. Und in dem Moment hat er nicht mehr beten können. Er hat nicht mehr so wirklich geglaubt, er hat grosse Zweifel gehabt. Und dann hat er eins erlebt. Er hat gesagt, in dem Moment, wo ich nicht mehr glauben konnte, sind andere zu mir gekommen und gesagt, hey, ich glaube für dich mit. Und er nicht mehr konnte beten, sind andere Leute gekommen und gesagt, hey, ich bete für dich mit. Und das hat ihm Halt gegeben. Und darum ist die Gemeinschaft so wichtig. Dass man, wenn man sich zweifelt, damit man sich gegenseitig auch Halt geben kann. An so einem Moment. Weil so Schicksalsschläge gibt's. Die kann man nicht aus der Welt räumen, einfach so. Man kann es nicht mit einem billigen Argument auf die Seite schieben. Die Zeit von dieser Trauer, die Zeit von der Zweifel, die gibt's. Was ist dir wichtig geworden in dieser Predigt?